Albert Einstein sagte einst: Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Wir werden heute unsere Fantasie brauchen, denn ich möchte mit euch reisen. Wohin? In die Zukunft. Lehnt euch dafür einen Augenblick zurück. Vergesst einmal alles, was gerade wichtig zu sein schien, und folgt mir ein paar wenige Tage nach vorn. Wir befinden uns am 24. Dezember 2020. Stellt euch vor, es wäre euer allererstes Weihnachtsfest. Zum ersten Mal seid ihr heute hier in diese Kirche gekommen am Heiligen Abend. Zum ersten Mal hört ihr das Glockengeläut, seht aufgeregte Kindergesichter durch den Raum huschen. Menschen in festlicher Kleidung rücken näher zusammen, damit auch Oma Hildegard in der ersten Reihe noch einen Platz bekommt. Es wird still. Es wird dunkel. Es wird heimlich. Ihr folgt dem Geschehen des Gottesdienstes gespannt. Ihr lauscht all den Worten, die für euch noch immer völlig neu sind. Noch nie zuvor hattet ihr diese Geschichte gehört, um die sich heute alles zu drehen scheint. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Noch bevor ihr hören könnt, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, drücken wir einmal die Pause-Taste. Wie geht's euch damit? Schwirren die Worte immer noch in eurem Kopf herum? Scheint das alles etwas zusammenhangslos? Ein Kaiser namens Augustus, Quirinius der Statthalter, Josef aus Galiläa und Maria, die schwanger war, und dann noch ein Kind in einer Krippe. Da kann einem schon mal die Frage aufkommen, was das eigentlich alles soll. Wieso wird um dieses Kind, diese Geschichte, dieses Fest so ein Zirkus gemacht? Wieso scheint die ganze Welt in diesen Tagen so verzaubert? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so kompliziert, wie man zu denken mag. Denn sind wir doch mal ehrlich. Wenn ihr ein Buch lest oder euren Kindern abends eine gute Nachtgeschichte erzählt oder vielleicht vor der nächsten großen Prüfung eine neue Serie beginnt, dann fangt ihr doch nicht auf Seite 5 an oder 50. Ihr beginnt doch nicht mit Folge 5 statt mit Folge 1. Und ihr beginnt doch die Geschichte für eure Kinder auch nicht mit, und wenn sie nicht gestorben werden.
Sind.
Das tut ihr nicht, weil es keinen Sinn ergibt. Weil man manche Dinge erst im Zusammenhang versteht. Und genauso ist es mit dieser Geschichte zu Weihnachten. Ich möchte mit euch in den kommenden Minuten einmal von ganz vorn anfangen. Wir befinden uns in Genesis, dem ersten Buch in der Bibel. Und es steht geschrieben: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Gott hat den Menschen geschaffen, aber wozu? Ich meine, er kommt doch eigentlich auch ganz gut ohne uns klar. Es hängt damit zusammen, wer Gott ist. Gott ist die Liebe. Nicht nur er liebt, wie man jemandem vielleicht zuspricht, dass er gutmütig ist oder geduldig. Nein, es heißt, er ist die Liebe. Man könnte Gott an jeder Stelle der Bibel mit dem Wort Liebe ersetzen und doch würde es dem Sinn der Bibel keinen Abbruch tun. Und wenn Gott die Liebe ist, dann bedeutet es auch, dass sein gesamtes Handeln, sein Denken, sein Wesen und seine Schöpfung aus Liebe heraus inspiriert und geschaffen ist. Das bedeutet, dass wir, dass du aus Liebe erschaffen bist. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, steht in Genesis 1,31: Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Gott liebt seine Schöpfung. Er findet sie schön. Er findet dich schön. Und er liebt dich. Und wenn du jemanden liebst, dann ist es doch irgendwie selbstverständlich, dass du zu diesem Menschen eine Beziehung möchtest. Du möchtest deiner Liebe Ausdruck verleihen, ihr Raum geben. Du möchtest deinem Gegenüber etwas Gutes tun. Und genauso wollte Gott damals das Beste für Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, die er geschaffen hatte. Und sie lebten wortwörtlich im Paradies. Gott hatte ihnen ein Paradies geschaffen. Wie stellst du dir das Paradies vor? Palmen? Sandstrand? Gänsebraten ohne Ende? Oder vielleicht einfach mit deinen Liebsten zusammen? Adam und Eva hatten das alles. Okay, bei dem Gänsebraten bin ich mir nicht ganz sicher, aber bestimmt auch den. Und es gab nur eine Regel, die sie zu beachten hatten. Sie sollten nur von einem Baum nicht essen. Ein Baum, dessen Frucht dem Menschen die Macht verlieh, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber wie das nun mal so ist im Leben, es geht nicht immer alles glatt. Und Adam und Eva essen von diesem Baum, von dieser Frucht der Erkenntnis. Sie können nicht widerstehen. Und um Schlimmeres zu vermeiden, verstößt Gott sie aus dem Paradies. Es steht, er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg. So trieb Gott, der Herr, die Menschen hinaus. Das klingt schon ein bisschen hart, oder? Einmal in den falschen Apfel gebissen und schon fliegst du aus dem Paradies? Ich habe doch gerade noch gesagt, Gott ist Liebe. Ist das eine Handlung, die jemand tun würde, der liebt? Es war nicht Gott, der den Menschen wegschickte. Es war nicht Gott, der sich gegen diese Beziehung entschied. Sondern es waren die Menschen. Wir sind es, die von ihm weggehen. Wir sind es, die uns immer wieder gegen ihn entscheiden. Und es kommt zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Diese liebende Beziehung, die er geschaffen hatte, wird zertrennt. In den vielen Büchern, die nach Genesis kommen, geht es um Personen, die um diesen Bruch wussten, die darunter litten, dass Gott und sein Volk voneinander getrennt waren und die versuchten, durch Gehorsam diesen Bund, diese Trennung zu überwinden und es wieder gerade zu rücken, weil sie erkannten, dass sie ohne Gott nichts waren und nichts tun konnten. Aber so sehr sie sich auch anstrengten, sie schafften es nicht. Die Beziehung, so wie sie gedacht war von Gott, konnte durch den Menschen nicht wiederhergestellt werden. Und wir kommen an nach vielen Büchern in etwa der Mitte der Bibel. Und endlich kommen wir zur Lösung, zur Erlösung. Es ist fast so, als ob man 80 Minuten lang auf das Ende des Filmes wartet, auf die entscheidende Stelle und dann küssen sie sich und sind für immer glücklich. Das könnte vielleicht schon der erste Einblick auf meinen Rosamunde Pilcher-Abend heute Abend gewesen sein. Aber wir befinden uns in der Mitte der Bibel beim Lukas-Evangelium. Genauer gesagt befinden wir uns am 24. Dezember 2020. Wir befinden uns zum ersten Mal in dieser Kirche und hören zum ersten Mal das Glockengeläut. Wir sehen zum ersten Mal aufgeregte Kindergesichter und drängen uns mit fremden Menschen in die erste Reihe. Wir lauschen zum ersten Mal den Worten, wie ein Kaiser namens Augustus das Volk zählen ließ. Wie ein einfacher Mann aus Galiläa sich mit seiner schwangeren Frau auf den Weg macht in seine Heimatstadt. Und wir hören, wie in einer kalten Winternacht ein Kind geboren wird. Wie es in der Krippe liegt. Wie Ochs und Esel drumherum stehen. Und wie in einer völlig unscheinbaren Familie die Lösung heranwächst. Die Erlösung heranwächst. Lukas 2, Vers 11 sagt uns, heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids. Es ist Christus, der Herr. Und weiter schreibt er, er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Endlich kommt die Lösung, die Versöhnung. Es kommt zu einer Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Was bei Adam und Eva getrennt worden war, ist nun wieder ganz, ist eins. Wie? Durch genau dieses Kind, diese Geburt, diese Geschichte, die wir jedes Jahr an Heiligabend hören. Jesus, das Kind von Maria und Josef. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, der Mann, der Wunder tat, der Kranke heilte, der Aussätzige zurückbrachte in die Familie Gottes und der am Ende sogar den Tod überwand. Das ist der Grund, warum wir jedes Jahr zusammenkommen und diese ein bisschen aus dem Kontext gerissene Geschichte hören. Doch zu glauben, die Geschichte sei an dieser Stelle vorbei, ist genauso fahrlässig, wie zu glauben, sie hätte erst in Lukas begonnen. Denn diese Versöhnung, sie dauert an. Es geht weiter. Wieder einmal überspringen wir viele Bücher in der Bibel, in denen es vorrangig darum geht, wie Jesus gelebt hat und wie sein Leben auf der Erde einen Unterschied gemacht hat, in Gemeinde, im Herzen der Menschen. Wir springen ganz ans Ende der Bibel, in das Buch Offenbarung. In Kapitel 21 finden wir einen Vers, der lautet: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist nun für immer vorbei. Was einmal war, die Trennung zwischen Gott und den Menschen, eine kaputte Beziehung, fehlende Liebe, Ausstoß aus dem Paradies. All das wird für immer vorbei sein. Und es wäre übermütig, wenn ich euch sagen könnte, was das jetzt konkret bedeutet. Denn ich stehe genauso wie ihr ratlos vor der Tatsache, einen Gott zu haben, der auf diese Welt gekommen ist. Nur um mir zu begegnen. Nur um zu sagen, Magda, ich weiß um deine Schwierigkeiten, um die Herausforderungen, mit denen du kämpfst. Ich weiß um all die Dinge, die nicht gut laufen. Und ich weiß auch um deine Freuden. Ich weiß um die Welt, in der du lebst. Wenn wir anfangen, die Geschehnisse rund um Weihnachten herum im Kontext der gesamten Bibel zu lesen, dann werden wir nicht darum herumkommen, mit den Konsequenzen dessen zu leben. Wir werden nicht anders können, als zurückzudenken und dankbar zu sein für einen Gott, der seinen Sohn in diese Welt gebracht hat, damit wir wieder in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben können. Wir werden nicht anders können, als im Hier und Jetzt zu sein und eine Entscheidung zu treffen, diese Beziehung einzugehen, diesen Gott zu lieben, zu ihm zurückzukehren. Und wir werden nicht anders können, als mit dieser Entscheidung nach vorn zu gehen und mit den Konsequenzen zu leben. die diese Entscheidung mit sich bringt, die diese Liebe mit sich bringt. An dieser Stelle wäre es jetzt eigentlich Zeit, konkret zu werden, oder? Wie sieht das denn aus? Was bedeutet das denn jetzt für mein Leben? Ich könnte euch wahrscheinlich in den nächsten 2 Stunden erzählen, wie das in meinem Leben aussieht, wo mir Gott begegnet, wie meine Beziehung zu Jesus aussieht, wie ich mit den Konsequenzen dieser Entscheidung lebe. Aber das werde ich nicht tun, weil ich von euch hören möchte, weil ich euch ermutigen möchte, einander und euch selbst daran zu erinnern, was diese Entscheidung bedeutet. Ich werde gleich aufhören zu reden und vorher noch beten, aber ich möchte euch eine Herausforderung, eine Challenge, eine Aufgabe für die nächste Woche mitgeben. Ich möchte, dass ihr euch einen Menschen sucht, von mir aus auch mehr, aber fangt vielleicht mit einem Menschen an, dem ihr davon erzählt, wie das in eurem Leben aussieht. Erzählt jemandem, was es bedeutet, dass Jesus lebt, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er dich versteht. Wo begegnest du ihm in deinem Alltag? Und hey, wenn du gerade hier bist oder vor deinem Rechner sitzt und sagst, keine Ahnung, das fühlt sich alles so an, als ob er gar nicht da ist, dann nicht schlimm. Dann geh zu jemandem hin und frag ihn. Frag jemanden, hey, wie erlebst du Jesus? Wo siehst du ihn? Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie sinnvoll es ist, so eine Grundlagenpredigt vor einer Gemeinde zu halten, die doch eigentlich schon so weit ist. Aber ganz ehrlich, die letzte Woche, in der ich diese Geschichte, die ich seit Jahren und Jahren und Jahren immer wieder höre, im ganzen Kontext gesehen habe, verstanden habe, nochmal neu gehört habe, da habe ich Jesus ganz anders erlebt. Ich hatte die Augen wieder offen für sein Wirken in meinem Alltag. Ich hatte die Augen wieder dafür offen, wie sehr er sich diese Beziehung zu mir wünscht. Und ich möchte euch ermutigen, das in eurem Leben neu zu sehen. Sucht euch jemanden, fragt ihn und erzählt aus eurem Leben. Ich glaube, dass ihr Unglaubliches mit Jesus erlebt habt schon. Und ich glaube, dass ihr noch viel Größeres erleben werdet. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du diese Trennung, diesen Verlust der Beziehung zu dir, unsere Fehler, dass du sie überwunden hast. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir frei sein dürfen durch deine Liebe. Danke, dass du uns so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Danke, dass aus dir das Leben heraus entsteht. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du neu zeigst und uns neu begreifen lernst, was es heißt, dass Jesus in dieser Welt ist. Dass er all das, womit wir kämpfen, sieht und kennt. Dass es nichts Neues für ihn ist. Herr, bring uns an den Punkt, an dem wir verstehen, dass wir abhängig von dir sind, von dieser Beziehung zu dir und dass nur du allein es bist, der uns in vollständige Freiheit führen kann. Und Herr, wann immer wir diese Entscheidung für dich und mit dir treffen, bitte ich dich um Kraft, mit den Konsequenzen umzugehen. Ich bitte dich um Kraft, wenn wir in einer Welt stehen, in der es nicht normal ist, mit dir Beziehung zu haben. Ich bitte dich, dass wir lernen, in einem Alltag, der voll ist von Terminen und von Treffen und von Menschen, dass wir den Blick auf dich und auf das Wesentliche nicht verlieren. Gott, komm noch einmal und sei uns nah. In jeder Minute, an jedem Tag. Danke, dass du gesagt hast, dass du uns nah sein möchtest. Danke, dass du uns ein Buch gegeben hast, was von Anfang bis Ende von deiner Liebe geprägt ist. Und ich bete, dass du uns begreifen lernst. Amen.